Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 4. August 2011 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Frau Nöbauer? Zu Gast ist Frau Nöbauer von Pro Factor Steyr, Gastgeberin ist Dominika Meindl.
So, ich bekomme soeben das Okay-Zeichen, wodurch ich jetzt meines Amtes walten werde und Sie zuerst herzlich begrüßen möchte, zum Mittag bei Kepler. Sie kennen das Format offensichtlich, es wird nachher Suppe geben, im heutigen Falle eine Gurkenkaltschale, man hätte mit wärmerem Wetter gerechnet, wahrscheinlich bei der Programmierung. Ich danke dem Sponsor, dem VKB Private Banking, die dieses Format möglich machen. Vorweg die Bitte bei der anschließenden Diskussion, Sie kennen den Vorgang, warten Sie bitte, bis Sie das Mikrofon bekommen. Wir zeichnen diese wie alle Veranstaltungen auf. Sie können sie nachhören als Podcast. Und das ist nur möglich, Ihre Wortmeldung auch zu erfassen, wenn Sie ins Mikrofon sprechen. Zuerst freue ich mich selbst schon auf den Vortrag, heute ein sehr spannendes Thema. Bevor wir damit starten und bevor ich Ihnen unsere Gästin heute vorstelle, mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Journalistin und Schriftstellerin. Unsere Gästin heute ist Silvia Nöbauer, Jahrgang 85. Ich glaube, eine unserer jüngsten Gästinnen bislang. Sie ist studierte Bio- und Umwelttechnikerin und forscht derzeit in der Sparte innovative Energiesysteme in der steirischen Firma Pro Factor. Und zwar an einer einfacheren biogenen Methode Wasserstoff zu gewinnen durch Fermentierung aus Melasse, die ein Abfallprodukt der Zuckerindustrie ist. Und ihr Traum ist, durch eine einfachere Wasserstoffgewinnung und durch Wasserstoff generell fossile Brennstoffe zu ersetzen. Woran arbeiten Sie also gerade konkret, Frau Nöbauer?
Danke für die kurze Einführung. Ich möchte Sie auch nochmal recht herzlich begrüßen. Ich werde einfach beginnen und Pro Factor mir kurz vorstellen. Also wir sind ein außeruniversitäres Forschungsunternehmen mit 85 Mitarbeitern am Standort Steyr in Oberösterreich. Wir haben über 90 EU-Projekte und 600 nationalen und internationalen Projekten bisher teilgenommen. Und unsere Leistungen reichen von Machbarkeitsstudien über Prototypenbau bis Vorserie, machen aber Vorfeldforschungen und Technologietransfer für kleinere und mittlere Unternehmen, machen nationales und internationales Projektmanagement in Kooperationsprojekten und führen aber auch Analysen und Messungen für Industriepartner durch. Ja, unsere Partner finden sich hauptsächlich im Automotive- und Maschinen- und Anlagenbau. Unser Bereich konzentriert sich jetzt zum Beispiel ist die Oberösterreichische Ferngas und die Linz AG. Also mein Bereich fällt unter die 25% sonstige. Wir haben Schwerpunkte in also Innovations in Production, Innovations in Nano und Innovations in Energy. Ich möchte jetzt nur auf die Innovations in Energy eingehen. Das ist der Bereich, wo ich beschäftigt bin. Innerhalb von IES befinden sich zwei Gruppen, und zwar biotechnologische Prozesse und Verfahren zur Wertstoff- und Energiegewinnung und Prozesse und Verfahren von Nutzung und Bindung von CO2 in Produkten. Hier werden innovative Technologien für die ressourceneffiziente Bindung und Nutzung CO2 in Produkten, also Aufkonzentrierung von Industrieabgas CO2, Umwandlung in Synthesebausteine und biotechnologische CO2-Verwertung behandelt. Und jetzt zur Biowasserstoffgewinnung auch die Entwicklung von Prozessen für die Herstellung von gasförmigen Energieträgern gesättigten Wertstoffen aus biogenen Reststoffen. Also Biogas, Biowasserstoff beschäftigen uns auch mit der Biogasreinigung und Aufbereitung und Substratvorbehandlungstechnologien. Meine Diplomarbeit habe ich in dem EU-Projekt Hevolution gemacht, also die Biowasserstoffgewinnung. Das Projekt möchte ich nur kurz vorstellen. Es ist gelaufen von 2006 bis 2010, also 5 Jahre. Es waren 22 Partner in der gesamten EU beteiligt und hat ein Gesamtbudget von 13,8 Millionen Euro gehabt. Das Ziel von Hevolution war, einen Prozess zu entwickeln, um Wasserstoff aus biogenen Quellen günstig herstellen zu können. Das heißt, man ist davon ausgegangen, 2004 kostet Gigajoule, also die Herstellung für ein Gigajoule Wasserstoff, 29 Euro und man wollte in dem Projekt das auf 10 Euro senken. Ja, Wasserstoff kann aus Biomasse über die sogenannte Dunkelfermentation und weiter über die Photofermentation hergestellt werden. Das heißt, in der Dunkelfermentation werden die Ausgangssubstrate in organische Säuren umgewandelt, die dann nicht nur damit schlecht, über die Photofermentation wieder in Wasserstoff weiter umgewandelt werden können. Der Prozess ist so aufgebaut, ist ein zweistufiger Prozess, das heißt, in der ersten Stufe werden, wie gesagt, in der Dunkelfermentation die organischen Säuren und Wasserstoff produziert und in der zweiten Stufe, Photofermentation, also mittels Licht, die organischen Säuren weiter umgesetzt. Delphoprofaktor war hauptsächlich die fermente Entwicklung in der Dunkelfermentation, das heißt in der ersten Stufe. Ja, so ist das aufgeteilt. Also das Projekt war so aufgezogen, also in verschiedenen Arbeitspakete. Das erste war eben die Substratbeschaffung, Aufbereitung, dann Dunkelfermentation, Photofermentation, Gasaufbereitung und dann halt noch um und um eben soziale Integration und Systemintegration. Ja, wo war ich? Genau, Verfahrensentwicklung, Wasserstofffermentation. Eine Vielzahl von Organismen sind eben zur Umsetzung von Zucker zu Wasserstoff befähigt. Da ist nur das Problem, es gibt eine große Bandbreite an Parametern, dass es relativ viele Organismen gibt, die das können. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also man kann im mesophilen, thermophilen Bereich fermentieren, also Temperatur von 35 bis 70 Grad. Ebenso pH-Werte von 4,5 bis 6,5. Verschiedene hydraulische Verweilzeiten, verschiedene organische Belastungen. Im Projekt Hevolution hat man sich für die thermophile Dunkelfermentation entschieden, und zwar weil höhere Ausbeuten möglich sind. Die Existenz von methanogenen Organismen kann praktisch komplett vermieden werden, da diese eher im mesophilen Bereich leben. Und sehr wichtig ist die Beseitigung von pathogenen Spezies. Der Nachteil ist hier, der gelöste Wasserstoff in der Fermentationsbrühe muss effizient ausgetrieben werden, da sich die Organismen mit dem produzierten Wasserstoff selber hemmen würden. Dazu, also, ja, das sieht man halt im unteren Bild, die Organismen, also es sind kleine Stäbchen. Und so ein Aufbau von einem grundlegenden Rückkesselreaktorsystem, wo man, ja, also grundlegend einmal die Organismen untersucht. Profaktor hat den Fermenter weiterentwickelt, das heißt, es wurde kein Rückkessel verwendet, sondern ein sogenannter Hochleistungsfermenter, der durch die Turbulenzen, die entstehen, den Wasserstoff aus der Fermentationsbrühe effizient austreibt. Das heißt, es ist keine Strippung oder andere, also der Wasserstoff wird effizient ausgetrieben. Ja, wir haben, also hier sieht man den Ferment im Technikum, der hat 30 Liter, sind in dem Projekt bis zu einem Fermenter mit einem Gesamtvolumen von 600 Liter kommen. Also hier sieht man den Aufbau, haben wir relativ roh und unisoliert, isoliert dann die zugehörigen Komponenten wie die Gasmessung und Steuerung und Substratvorlage, Wasser, Sierung und so weiter. Ja, von den Ergebnissen war es so, es wurde hier Dicksaft und Melasse verglichen. Und da zeigte sich, dass Melasse durch die Zusammensetzung besser zur Fermentation geeignet ist. Und ja, die Werte kann man, glaube ich, nicht lesen. Also im Literaturvergleich sind die relativ gut.
Da muss ich kurz einer Dicksaft, das ist aber nicht Himbeer-Dicksaft, sondern was
anderes. Nein, Entschuldige, das ist Zucker-Dicksaft natürlich. Okay. Das ist ein Vorprodukt von der Zuckerherstellung. Ja, der Nachteil an dieser zweistufigen Wasserstofffermentation ist hier die Photofermentation. Hier braucht man relativ große Flächen, da ja Licht benötigt wird. Und darum gibt es nur eine zweite Möglichkeit. Und zwar, dass man die organische Säure nicht weiter in Wasserstoff umwandelt, sondern zu Methan. Das heißt, man teilt die Stufen Hydrolyse, Acetogenese, Acetogenese, wo Wasserstoff von der organischen Säure produziert wird, lässt man in einem Ferment abbrennen und die Methanogenese wird in einem zweiten durchgeführt. Das heißt, man erhält dann ein Wasserstoff-CH4-Gemisch, also Wasserstoff-Methan-Gemisch, das im Gegensatz zum Methan allein bessere Verbrennungseigenschaften hinsichtlich NOx aufweist. Die zweistufige anaerobe Vergärung hat gewisse Vorteile, und zwar höhere Belastungen, bessere Steuerbarkeit. Also das Problem ist, dass bei zuckerhaltigen Substrate das ziemlich schnell versäuert. Und dadurch wird der Prozess wieder gehemmt. Darum kann man vorher eben Wasserstoff produzieren und organische Säuren und diese dann kontrolliert in die zweite Stufe überleiten. Ja, das sind nur die Ergebnisse von diesem zweistufigen. Da sieht man, dass bis zu 800 Normliter Methan produziert werden können, bis zu 1000 Liter Methan-Wasserstoffgemisch. Und das ist im Vergleich zum Beispiel zum Maissilage ein Vielfaches. Ja. Das war es im Großen und Ganzen.
Danke sehr für den Vortrag. Ich bitte Sie jetzt um Ihre Fragen. Es werden wahrscheinlich einige Fragen offen sein für chemisch nicht ganz Bewanderte. Bitte.
Moment, Mikrofon. Ja, mich interessiert die Speicherung von Wasserstoff und auch das Verhältnis von Methan zu Wasserstoff. Methan ist ja auch ein guter Energieträger. Und Wasserstoff ist eben so klein, diffundiert sehr leicht durch überall.
Die Speicherung ist auf jeden Fall noch ein Problem. Also damit haben wir uns jetzt nicht direkt beschäftigt. Wir haben es gar nicht gespeichert. Wir haben uns rein mit der Produktion von Wasserstoff beschäftigt.
Moment. Die Menge, die Sie angegeben haben, war das 800 bis 1000 Liter pro?
Nur am Liter. Methan und Wasserstoff pro eingesetzter Kilogramm eingesetzter OTS.
Pro Kilogramm? Nein, pro Tonne oder was? Oder?
Nein, pro Kilogramm organische Wasserstoffsubstanz. Zurückgerechnet auf Melasse.
Ah, okay. Also Melasse könnte wie viel produzieren im Vergleich zu diesem Material?
Ich glaube, Maissilage hat, wie viel? 400 Normliter, sowas.
Okay.
Also, wie gesagt, im Vergleich 800 zu 400, was ein gängiges Substrat ist.
Da wollte mir jemand was sagen, oder? Bitte. Jetzt einmal so resümeeartig, wie nahe sind Sie denn Ihrem Traum der Ersetzung fossiler Brennstoffe?
Also, ehrlicherweise muss man zugeben, dass Biogen Wasserstoff tut sich momentan nicht viel, also nicht mehr viel. Es ist eher die Reformierung aus Methan ist momentan noch günstiger. Drum eben der Part mit dem zweistufigen, dass man die Wasserstofffermentation eben für leicht verkehrbare Substrate verwenden kann, in Kombination mit Methan.
Und wie ist die Problematik, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ja zum einen die Speicherung bereits erwähnt und zum anderen die Entwicklung der Brennstoffzelle, also die man dann in Autos einbauen kann?
Da ist natürlich die Konkurrenz vom E-Motor sehr stark.
Also das scheint jetzt gerade so der Trend zu sein, ganz stark in Richtung Elektrizität. Genau. Und wie sehen Sie das? Wir haben es ja gerade mit Fukushima wieder erlebt, ganz leicht kriegt man die Elektrizität jetzt auch nicht.
Also da wird sich sicher noch einiges tun müssen. Es ist ja die Frage, wie leistungsfähig man die Elektroautos also in den nächsten paar Jahren hinbringt. Das heißt, es kann schon sein, dass in ein paar Jahren wieder andere Antriebe, also andere Energieformen.
Aber Sie würden auf Wasserstoff setzen.
Klar. Warum nicht?
Bitte.
Die Speicherung. Das größte Problem ist ja.
Wieso genau ist die Speicherung so kompliziert? Können Sie da nochmal kurz mich informieren? Vielleicht wissen Sie es ja. Aber.
Weil Wasserstoff so ein kleines Molekül ist. Das heißt, es diffundiert durch die...
Die Dichtigkeit ist dann das Problem.
Genau. Beziehungsweise es muss ja bei relativ hohen Drücken gespeichert werden.
Ja, und dann verwendet man irgendwelche Metallhydride oder irgend sowas. Nicht? Aber verwenden Sie auch zur Beschleunigung von der Fermentation Bakterien oder irgendwas?
Ja.
Spezielle Bakterien, die das Ganze noch ein bisschen effizienter machen?
Genau. Das war eben die eine Folie mit den Organismen.
Haben Sie einen Vergleich gemacht zwischen elektrolytischer Herstellung von Wasserstoff und Biofermentation? Oder aus der Literatur ist Ihnen was bekannt? Vom Energieeinsatz?
Was jetzt weiter. So direkt?
Das Problem ist bei der elektrolytischen Herstellung, das geht relativ rasch, aber der Wirkungsgrad ist sehr gering, außer bei der heißen Elektrolyse, da braucht man 1000 Grad. Wo kriegt man den? Da versorgt fast jedes Material schon. Und das wäre sehr effizient. Die Franzosen haben mit Gas-Graphit-Reaktoren vor 30 Jahren herumexperimentiert, haben sie aber jetzt wieder abgeblasen und dürfen darüber überhaupt nicht mehr reden über sowas. Ne? Und das wäre sehr effizient gewesen. Ne? Und ich muss sagen, in Deutschland, in Berlin, läuft seit 15 Jahren ein Versuch mit Wasserstoffautos. Und zwar zwei Typen, Opel und Mercedes, die haben Brennstoffzellen. Und BMW hat den 7er, den 12-Zylinder umgebaut, das ist ein Verbrennungsmotor. Linde liefert den Wasserstoff, kann jede Hausfrau tanken dort, das sind ungefähr 100 Fahrzeuge. Und es gibt zwei Arten von Wasserstoffspeicherung. Der eine ist kryotechnisch, der ist bei minus 270 Grad etwa, also fast absoluter Nullpunkt. Und der wird flüssig eingefüllt und der andere wird in Zeoliten verpresst unter jetzt 700 Bar, wie Sie gesagt haben, sehr hohe Drücke und die Tanks halten ungefähr zwei Wochen. Dann ist der Druck weg. Aber die Autos fahren.
Ja, und das 7er ist, glaube ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil ich bin damit schon gefahren. Ja. Übrigens ein giftiges Fahrzeug fort. Nimmt das Gas gut und gerne an, aber ist der nicht ein Hybrid? Also mit Diesel, glaube ich.
Und nein, die bauen jetzt auch Hybrid-7er. Aber der in Berlin beim Versuch fahren und auch in München gibt es eine Tankstelle am Flughafen mit Wasserstoff. Das ist ein reines Wasserstoffauto. Da wurden auch die Laufflächen von den Zylindern speziell vergütet, weil der Wasserstoff so aggressiv ist. Das ist ein Problem mit dem Wasserstoff, aber die fahren rum, man wartet nur noch auf große Wasserstofflieferanten. Linde nimmt den Wasserstoff aus dem Erdgas raus. Also das macht uns nicht unabhängiger von Fossilen, weil es derzeit noch keine anderen Anlagen gibt. Eben außer vielleicht diese biogenen Geschichten. Ja.
Wie sieht es denn aus mit der Verfügbarkeit der Melasse? Fehlt da so viel an, dass man da wirklich größere Mengen produzieren könnte?
Muss man nur dazu sagen, der Prozess funktioniert jetzt nicht nur mit Melasse, sondern es können ja genauso andere Substrate eingesetzt werden. Also zuckerhältige, auch zellulosehältige, das ist eine Frage von der Vorbehandlung. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch Projekte gehabt, eben die zweistufige Vergärung auch mit Wasserstoff, aus Speiseresten, aus Biertrieben. Also wir schauen jetzt,
Ich glaube, Ihr Projekt ist sicherlich auch in Richtung Recycling gegangen von diesen ganzen Abfällen bis zu einem gewissen Grad, weil Speisereste etc. etc. Es wird normalerweise sowieso dann kompostiert oder sonst irgendwie und produziert eben diese Gase, die man so nützen könnte, einfach in die Atmosphäre. Ich meine, das, so wie diese Biogasproduktion da in Asten von diesen alten Müllhalden und so weiter, da kann man sicher einiges erzeugen und da gibt es ja ein entsprechendes Blockheizkraftwerk oder sowas und also ich glaube, dass das von der EU aus eher in die Richtung gegangen ist, dass man sowas recycelt, also zum Verwerten von diesen Sachen nimmt und dann die Abfälle, die dann noch übrig bleiben, dann als Düngemittel oder als sonst irgendwas vielleicht verwendet.
Kann man, wobei das Projekt ist rein auf Wasserstoff ausgerichtet. Also das ist aber nicht nur der Hintergrund, Reststoffe verwerten, sondern das war, hat man gesagt, Wasserstoff wäre eine Möglichkeit. Und
ja, wenn es eine Rasse ist, das sicher dann bald. Da gibt es so wie man jetzt dann Sprit aus Mais oder irgendwas macht, ist genau dasselbe. Die Melasse ist bald verbraucht dann.
Naja, das ist gehört. Auf jeden Fall in dem Projekt hat man sich ja mehr Substrate angeschaut. Ich habe das jetzt nur einen Teil rausgenommen, weil das wieder ein wenig in den Raum springen.
Bitte. Also mich heute blöd zu stellen, fällt mir nicht schwer. Ich muss mich blöd stellen dürfen, das Methangas ist ja ein Stoff, den ich eigentlich zu vermeiden brachte. Also was passiert mit dem Methangas?
Das wird verbrannt.
Das wird verbrannt, Rückstoß, rückstandsfrei.
Natürlich. Nur da muss man dazu sagen, wenn das pflanzliche Quellen sind, ist das CO2 jetzt relativ kurzlebig.
Sie haben vorher das Ausscheiden pathogener Substanzen erwähnt. Was sind denn diese?
Nein, die pathogenen Keime.
Die Keime.
Und zwar, es gibt es im Biogasbereich, also man kann Methan und Wasserstoff bei 35 Grad und so produzieren. Und da ist eben das Problem, da kann man nicht ganz ausschließen oder könnte sein, dass pathogene Bakterien enthalten sind. Und das vermeidet man mit den 70 Grad. Das heißt, man hat gleich eine Hygienisierung von dem Substrat, eben wenn man Speisereste verwendet.
Ich stelle mir das jetzt sehr naiv vor, wenn zwei wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, die den Wasserstoff unter hohem Druck gespeichert in sich führen, kollidieren. Das muss ja hochgefährlich sein, oder?
Die Ausführungen.
Ja, aber es hat ja in der Sowjetzeit hat es ja schon eine Antonov gegeben, die mit Wasserstoff geflogen ist, ja. Und also ist natürlich auch das Speicherproblem, ja, ist unmöglich, dass man da größere Strecken dann zurücklegen kann mit so einem Flugzeug oder zusätzlich noch Passagiere zuladen kann.
Was gerade bei Flugzeugen besonders blöd ist.
Sicher.
Und der Sprit ausgeht.
Ja gut, aber wenn's bei den Flugzeugen ist sowieso immer alles tödlich.
Bitte.
Bei der Anzahl der Probleme, die jetzt besprochen wurden, wie weit ist jetzt anzudenken, den Einsatz nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft, wo könnte man das jetzt de facto einsetzen?
Ähnlich Biogasanlagen.
Also statische Anlagen, also nicht in Motoren, also mobile Anlagen.
Also wie gesagt, gerade das Zweistufige, das lässt sich gut mit bestehenden Biogasanlagen kombinieren.
Ja, früher hat man ja die nach dem Krieg oder im Krieg noch die Holzvergaser gehabt, das ist auch so was Ähnliches. Wie ist es eigentlich mit der Verbrennung von Wasserstoff? Entsteht dann auch, wenn er mit Luft verbrannt wird, NOx, thermisches Stickstoffdioxid?
Müsste schon, ja.
Bei den Autos war jetzt noch die Frage.
Also kommt es, glaube ich, auf die Art der Brennstoffzelle. Je nachdem.
Ah, ich habe jetzt manchmal so wie BMW, der fordert mit Brennstoffzellen dieses. Wenn der steht, wenn der Wasserstoff tankt, dann fordert wahrscheinlich mit dem Zwölfzylinder ganz normal mit dem Wasserstoff als Brenngas.
Ja, dann entstehen wahrscheinlich auch Stickoxide.
Noch eine technische Frage, bitte. Vielleicht, Sie haben es sicher schon gezeigt, mir ist es jetzt entgangen, die Ausbeute oder der zeitliche Verlauf. Wie viel Kilojoule oder Kilowattstunden kriegen Sie dann raus pro Stunde oder so? Der Durchsatz, der entsteht. Und mit welcher Masse Einsatz? Da gab es ein Diagramm, das habe ich jetzt irgendwie... Ja,
zum Beispiel das eine Foto von dem 600 Liter Fermenter,
ja.
Der hat ein Flüssigvolumen von 270 Liter gehabt, glaube ich.
Ja.
Der ist ausgelegt, also auf AKW.
Die Leistung, die man reinsteckt oder die man überlebt an Wasserstoff
rauskriegt? Die man an Wasserstoff rauskriegt.
AKW. Mhm. Muss ich nochmal nachdenken? Ja, okay. Gut, ja, ziemlich.
Ist der Prozess derzeit noch sehr energieaufwendig? Also kommt jetzt schon mehr Energie heraus, als man reinsteckt?
Das Problem ist der Maßstab. Mhm. Je größer die Anlage, desto besser wird dann wieder der Wirkungsgrad. Mhm. Also es ist halt jetzt, gerade mit den Laborsystemen und mit den ganzen Systemen, ist halt der Pumpaufwand, also die Pumpleistung noch relativ hoch im Vergleich zu dem, was man rauskriegt. Mhm. Das ist wie alles ein Maßstabsfaktor.
Vielleicht jetzt abschließend, was wäre Ihre Einschätzung, wie viele Jahre oder Jahrzehnte braucht es noch, bis man wirklich eine Marktreife hat mit Wasserstoffautos oder Brennstoffzelle?
Das kommt drauf an. Wie gesagt, jetzt fokussiert sich ziemlich alles auf E-Mobilität, auf Elektroautos. Also auf den Sektor dauert es sicher noch ein wenig. Da muss das Interesse wieder mehr kommen.
Gibt es noch Fragen? Wir bleiben ja noch hier. Sie können unsere Gästin gerne dann bei der Suppe noch befragen. Apropos Suppe. Wir nähern uns dem Ende und der Suppenkonsumation. Vorher möchte ich Sie noch informieren über die nächsten Veranstaltungen. Und zwar Montagabend, 8. August, die Exkursion. Ganz schön was los da oben in das Industriegebiet von Linz. Es ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Es sind noch einige Plätze frei. Sie liegt dort hinten. Zur Information, wer sich schon angemeldet hat, beziehungsweise für die noch mitkommen wollen und Linz von oben sehen wollen, der Treffpunkt ist beim FAB-Gebäude um 19 Uhr. Dann die nächste Veranstaltung darauf ist am Sonntag, dem 14. August, und zwar wieder eine philosophische Matinee zum Thema Verzögerung der Zeit mit Peter Heintl, emeritierter Professor für Philosophie und Gruppendynamik, Gründer des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Am Sonntag um 10.30 Uhr kommen Sie trotz des Themas pünktlich. Gerade wegen des Themas. Diesmal zollert es sich aus, pünktlich zu kommen. Das weitere Programm, da können Sie sich noch informieren. Es liegt das Programm auf. Sie können sich in den Newsletter eintragen. Und hiermit bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich für Ihr Kommen. Danke, Silvia Nübauer. Und danke Ihnen fürs Kommen. Guten Appetit.